Sure.
Schön, ich freue mich, dass ihr übrigen noch bei mir geblieben seid. Ich find's begeisternd. Ich hatte euch heute Vormittag schon gesagt, ich hatte mich mal intensiv mit dem Leben des Simson beschäftigt und dabei festgestellt, ja, dass es auch im Leben des Simson und meiner Lebensgeschichte verblüffende Ähnlichkeiten und Parallelen gibt. Auch meine Eltern waren schon einige Jahre verheiratet. Meine Mutter ging bereits auf die 40 zu. Es war zur damaligen Zeit sehr ungewöhnlich. Ihre 3 Jahre ältere gute Schulfreundin war bereits Oma. Aber dann wurde ich schließlich geboren und alle waren glücklich. Ein Stammhalter kam in die Familie. Ich möchte mit euch auch wieder die 4 Kapitel im Richter aufschlagen. Richter Kapitel 13. So, da heißt es im Vers 24, Richter 13, Vers 24, und der Knabe wuchs heran und der Herr segnete ihn. Ja, das ist ja eigentlich selbstverständlich, jedes Baby wächst und wird nicht groß ausdrücklich jetzt erwähnt. Ja, wenn ein Kind heran wird, wächst. Bei dem Simson war das was Besonderes. Das war ein gewaltiges körperliches und geistliches Wachstum, was er erlebt hatte und was ihn ausgezeichnet hat. Heute sagt man ja, wenn so ein Prachtjunge heranwächst, das ist ein Kerl. Das ist ein Kerl. Und der Simson, der wurde so bewundernswert. Das war so ein Mann, angetan, wie wir wissen, mit übernatürlichen Kräften und auch außergewöhnlicher Schönheit mit seinen langen Haaren. Aber all das ist nichts wert, wenn der Satz nicht mit der Aussage enden würde, und der Herr segnete ihn. Ja, was heißt das, der Herr segnet ihn? Nach meinem Verständnis ist der Segen nach dem Zeugnis der Bibel von Anfang an eine Gabe Gottes. Denn das erste Gebot, was Gott mit dem Menschen tut, ist, dass er ihn segnete. Auch bei der Schöpfung wird das deutlich, da heißt es im 1. Mose 1, Vers 28, wo eine besondere Zusage in Gottes Versprechen gegeben wird. Und im 1. Mose 26, Vers 3 wird hier diese Zusage des besonderen Segens an den Isaak gerichtet, wo es heißt, sei ein Fremdling in diesem Land und ich will mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinem Samen will ich alle diese Länder geben, wie ich sie Abraham geschworen habe. Auch wenn in meinem Leben nicht immer alles nach Wunsch und Vorstellungen verlief, weil ich oft ganz andere Ideen und Pläne hatte, möchte ich dennoch heute dankbar sein für Gottes Führung, denn darin durfte ich immer wieder auch seinen besonderen Segen erleben und erfahren. Das ist ja so, wenn man heranwächst als junger Mensch, hat man so viele Ideen und Pläne, Vorstellungen vom Leben, wo geht's hin und was gestaltet mein Leben. Das war auch beim Simson der Fall. Wir haben heute früh das schon mal angesprochen. Da lesen wir ja die Anweisung des Engels, die der Mutter gegeben wurde, im Kapitel 13, Vers 14. Und dort steht, sie soll nichts essen, was vom Weinstock kommt, und soll weder Wein noch starkes Getränk trinken und nichts Unreines essen. Und alles, was ich ihr geboten habe, soll sie halten. Im Eigentlichen ist das, was hier in diesem 14. Vers ausgesagt wird, eine Grundlage in jeder adventistischen Familie. Also wenn du als Adventistenkind geboren bist und dann so heranwächst, dann ist das ganz, ganz normal, dass du keine Drogen zu dir nimmst, dass du kein Alkohol trinkst und dass du auch kein Schweinefleisch isst. Unreine Speisen sind in adventistischen Familien eigentlich die gängigste Sache. Dadurch hatte ich mit 8 Jahren ein besonderes Erlebnis. Mit 8 Jahren erlebte ich die wunderbare Hand Gottes, wie ich sie nicht anders besser hätte spüren können. In meinem noch relativ unfassbaren jungen Leben, du bist zu 10, 12, 13, 12, ich war 8, jetzt hör ich gut zu, ich war 8 Jahre. Mein Schulkamerad hatte sich bei seinem Opa eine Schachtel Zigaretten gemaust, mitgenommen. Die lachen da rum, hat er mitgenommen. Und dann hat er alle Jungs eingeladen zu einem bestimmten Ort zur Mutprobe. Sollten wir alle dorthin kommen? Ich muss sagen, ich war auch ein Junge, der allen Blödsinn mitgemacht hat. Ich habe meine erste Mutprobe bestanden mit 6 Jahren, wo man das erste Mal vor den Mädchen ein bisschen sich, mal wichtig tun wollte, habe ich einen Regenwurm gegessen. Hat nicht besonders lecker geschmeckt, aber die Mädchen waren hellauf begeistert von mir. Mit 8 Jahren sagt mein Schulkamerad, heute Nachmittag machen wir die Mutprobe. Und ich habe eine Schachtel Zigaretten dabei. Und ich sage euch eins, mit 8 Jahren habe ich bereits gewusst, es gibt 2 Arten von Menschen, Raucher und Nichtraucher. Ich habe nicht geraucht. Ich habe bis heute, bin 61 Jahre, ich habe bis heute keine Zigarette geraucht. Gott hat mich wunderbar geführt, wunderbar bewahrt. Ich bin ihm so dankbar dafür. Später war das auch noch ein anderes Thema. Ich war in einer aktiven Fußballmannschaft. Zu DDR-Zeiten war jeder in der Fußballmannschaft. Und wenn nicht, dann war er im Radsport. Irgendwo wurde jeder junge Mensch untergebracht. Weil ja damals die DDR, das kann ich hier ja in Schweinfurt sagen, weil ja auch ein paar DDR-Bürger dabei sind, weil ja die DDR die zweitstärkste und erfolgreichste Sportnation der Welt war. Also war ich auch in der Fußballmannschaft und mein Fußballtrainer hat gesagt, wer raucht, ist kein überzeugter Sportler. Ich wollte ein überzeugter Sportler sein. Ich habe gesagt, ich rauche nicht. Und deshalb, wie gesagt, bin ich diesen Weg so gegangen. Aber auch ich hatte in meiner Teenie-Zeit sehr, sehr verführerische Angebote. Vielleicht auch mit Alkohol oder anderen Dingen. Aber irgendwie hat mich immer was abgestoßen. Ja, im Gegenteil. Im Gegenteil, ich habe da kein Interesse dran gefunden. Viel besser, viel schöner und viel mehr Interesse habe ich gefunden an Mädchen aus der Welt, muss ich jetzt erklären. Also es gab für Adventistenjungs, da gab es die Mädchen in der Gemeinde und dann die Mädchen in der Welt. Und die waren natürlich auch hochinteressant, wenn du so mit 15, 16 so auf Entdeckungsreise gehst. Die Mädchen in der Gemeinde, muss ich euch sagen, nee, waren sehr langweilig, nicht für einen großartigen Spaß zu haben. Aber die Mädchen in der Welt, das hat funktioniert. Da hast du dann mit 14, 15 hast du dann, so kennt ihr ja auch noch, in der Klasse, hast du gedacht, Mensch, draußen schönes Wetter, die Sonne scheint, 26. Juni, was könnten wir heute Nachmittag machen? Baden fahren. An die Tongrube fahren wir baden. Mit dem Moped. Mit einer Simson-Schwalbe. Und dann hatte ich so die Idee, habe ich auf einen kleinen Zettel geschrieben, an ein Mädchen in der Parallelklasse, wollen wir nach dem Unterricht zur Tongrube baden fahren? Der Zettel ging dann so durch die Bankreihe, bis der dann ankam bei ihr. Und war schön. Nach 7 Minuten kam der Zettel wieder zurück, war auf der Rückseite, stand drauf, ja und 3 Herzchen. Ach, habe ich mich gefreut, habe ich gedacht, passt, hat funktioniert. Sind wir baden gefahren an der Tongrube. Dann hatte ich mal eine Freundin kennengelernt, die hat geraucht. Habe ich gedacht, das wird nichts. Du rauchst nicht, warum raucht die? Hat mich total abgestoßen. Habe ich gedacht, nee, habe ich keinen Bock drauf, irgendwo einen Aschenbecher auszulecken. Naja, und dann haben sie unsere Wege wieder getrennt. War aber ein nettes Mädel aus der Welt. Und meine Mutter, wenn die das mitbekommen hat, als treue Adventistenfrau, hat sie dann immer zu mir gesagt, Andreas, heirate mir kein Mädchen aus dieser Welt. Ich habe gedacht, Mutti, ich bin 15. Mit 15 hat man doch, hallo, wer denkt mit 15 ans Heiraten? Naja. Ja, aber es gab eben auch diese und jene Angebote. Musikalischer Art, ungeahnte sportliche Möglichkeiten. Auch sehr, sehr interessant und verführerisch. 1976, große Spartakiade im Leipziger Zentralstadion. Weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Ist ein einmaliges Erlebnis gewesen. Egon Krenz hat die Spartakiade eröffnet, 1976. Das Thema Motto hieß, Jugend trainiert für Olympia in Montreal. Wir wussten alle, von uns fährt keiner nach Montreal, aber es war ein Erlebnis. Erste Mal in meinem Leben, meine 1000 Meter gelaufen auf einer Tartanbahn. Bisher hatte ich immer meine 1000 Meter auf so einer Aschenbahn absolviert und hinterher musste ich dann unter die Dusche. Tartanbahn. Ich kam zurück aus Leipzig, meine Schulfreunde sagten, was ist denn das? Ich sage, das ist ein ganz weicher Fußbodenbelag mit Streuseln drauf. Ja, diese Herausforderungen, die waren nicht immer so ohne und mitunter sehr, sehr verlockend. Aber ich bin meinen Eltern dankbar, besonders meiner Mutter, zu Dank verpflichtet, denn ich weiß im Nachhinein, dass sie immer und immer bei all diesen Dingen sehr intensiv für mich gebetet hat. Sonst wüsste ich eventuell nicht, wo ich heute wäre. Aber ich war halt auch so drauf wie Simson, kein Kind von Traurigkeit. Und wer mich ein bisschen kennt, der weiß, wie er mit mir umzugehen hat. Ja, ich hätte auch gerne mal wie Simson so einen Löwen in der Luft zerrissen. Da bin ich echt überwältigt, wenn man das liest, ja. Da kam der Geist des Herrn über Simson, sodass er den Löwen zerriss, als ob es ein Böcklein sei. Aber ich hatte ein anderes interessantes Erlebnis. Und zwar, ich lebte ja auf dem Dorf und mein Nachbar, Freund, war ein paar Jahre, 2-3 Jahre älter als ich, ist auch egal. Auf jeden Fall musste ich da durch das Grundstück bei denen durch und da war so ein Ganzert. Wisst ihr, was das ist? Das ist von den Gänsen so der, ja, wie soll ich sagen, der Leitbock oder Platzhirsch oder so. Und der Ganzert, das war also ein Zischen ohne Ende, wenn ich da schon in seine Nähe kam. Und dann hat sich der Ganzert, also es ist die männliche Gans, ja. Und dann hat er sich noch erlaubt und war dabei, mich in meine tollen Fußballerwaden zu kneifen. Na, da habe ich mir gedacht, das wird nichts, mein Guter. Und da habe ich dann mit einer Hake einen ordentlichen Schlag auf den Hinterkopf verpasst. Also wie gesagt, ich habe Respekt vor dem Simson, wie der den Löwen da zerrissen hat. Aber als ich dem Ganzer da mit der Hake da eine auf den Hinterkopf versetzt habe, da war auch dann nur noch eine Notschlachtung vonnöten. Den hat es dann echt so erwischt, da kam dann nicht mehr zu sich. Ja, kommen wir auf die Streiche vom Simson zurück. Da lesen wir in Richter 15, Vers 4. Das war ein echt toller Streich, den er da losgetreten hat. Und Simson ging hin und fing 300 Schakale und nahm Fackeln, kehrte je einen Schwanz gegen den anderen und befestigte je eine Fackel zwischen zwei Schwänzen. Und er zündete die Fackeln mit Feuer an und ließ sie unter das stehende Getreide der Philister laufen und so weiter und so fort. Sodass die Garben samt den stehenden Getreide und den Olivengärten alles verbrannte. Also ich sage mal so, was hier geschildert wird in den beiden Versen, das ist echt ein Fall für den Naturschutzverein, für den Tierschutzverein. Ja, man könnte sagen, das war also von dem Simson ja eine Regelwidrigkeit. Da hätte er echte Probleme gehabt mit dem Tierschutzverein. Wie man das so machen kann, ja. Dann nimmt man die Füchse, bindet die gegeneinander. Jeder Fuchs will sowieso schon irgendwo hinrennen und dann brennt man das ganze Ding noch an. Für mich ist das Tierquälerei in höchster Form. Ich weiß nicht, was Simson sich dabei gedacht hat, aber ich sage mir eins, den Philistern hat er ordentlichen Streich versetzt, ohne dass er jetzt, was können die Tiere dazu, sage ich mir. Was können die armen Tiere dazu? Nur weil Simson mit den Philistern Stress hat, wird das an den armen, unschuldigen Tieren ausgelassen. Ist heute ähnlich, ja. Heute haben Menschen Stress miteinander und es wird an den Tieren ausgelassen. Nur mal so ganz nebenbei. Aber wir Menschen denken uns da halt oft nichts dabei. Und deshalb war das dann wirklich ein nicht so ganz tierfreundliches Erlebnis. Das Entscheidende und eigentlich Wichtige aus dieser Begebenheit für mich wird eindeutig klar, dass es hier ein Mann wagt, egal, ihm ist jedes Mittel recht, er stellt sich dem Kampf gegen die Philister. Und dabei, wie gesagt, ist ihm jedes Mittel recht. Wir lesen ja immer wieder auch in der Bibel von Männern und Frauen, die aufstehen, um sich für Gottes Sache einzusetzen. Auch in unserer Zeit werden Männer mit Rückgrat gebraucht, Leute, die eine klare Position beziehen, Leute, die sich nicht von jedem Winde hin und her verwehen lassen. Und wenn wir uns unter die Kraft und unter den Schutz Gottes stellen und die Kraft des Heiligen Geistes in uns aufnehmen, von ihm geführt werden, dann sind wir auch zu manchen Dingen in der Lage. Auch wenn das mit eventuell unlauteren Mitteln geschieht. Was mir bei Simson dennoch sehr, sehr gut gefällt, und das darauf möchte ich eingehen, das steht im Richter 15, Vers 3. Da sagt Simson selber, nun, ich bin unschuldig, wenn ich den Philistern etwas Übles antue. Also man spürt dann schon in diesen Worten, dass ihn diese Frage bewegt hat, was ich hier mache jetzt gerade, wie ich mich hier verhalte, ist das richtig, tue ich da wirklich was, was lauter ist und was rechtens ist. Ich glaube schon, dass sein ganzes Handeln durchsetzt ist mit fleischlichem Eifer. Doch wer könnte jetzt über den Simson richten? Ich meine, die Sache des Herrn hat er dennoch durchgeführt und hat die Philister bekämpft. Und in diesem Kampf gegen die Philister auch ihnen Parole geboten. Also diese beiden Waffen, symbolisiert durch die Füchse und das Feuer. Die sind ja aus biblischer Sicht auch ein Symbol für die Vernichtung. Ja, wenn wir an das Gleichnis denken, was Jesus erzählt über die Füchse, über die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Weinberg ist ein Symbol für Gottes Gemeinde. Die Füchse, na gut, wäre mal wieder auch ein Gedanke, darüber nachzudenken oder sich damit auseinanderzusetzen. Und dann sagte Jesus selbst einmal in Lukas 12, Vers 49, ich bin gekommen, ein Feuer auf der Erde anzuzünden und wie wünschte ich, es wäre schon entzündet. Ja, nun wollt ihr bestimmt mal wissen, was ich so alles mit Tieren angestellt habe. Also ich habe es euch ja schon mal bereits wissen lassen, mit 6 Jahren Mutprobe bestanden. Regenwurm gegessen. Aber eine ganz interessante Begebenheit, wo auch das Feuer mit im Spiel war, die hatte ich so mit 12, 13. Da plagten die Wühlmäuse die Oma meines Schulkameraden. Also nicht direkt die Oma haben die Wühlmäuse geplagt, sondern die waren eine Plage im Garten gewesen. Die haben im Garten, da kam die Oma von meinem Schulfreund, wollte Möhren rausziehen, hatte sie nur noch das grüne Kraut, das grün-gelbe Kraut in der Hand. Unten drunter war alles abgefressen. Ja, dann haben wir so uns überlegt, wie wir diesen Mühlmäusen da zu Rate, zu Leibe rücken können. Und wir waren immer gut befreundet mit unseren Schlossern auf der LPG. Das ist die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft zu DDR-Zeiten. Heute würde man sagen Agrargenossenschaft. Die hatten eine Schlosserei und da hatten die auch Carbid gehabt. Carbid in so einer Tonne. Und da haben wir uns dort ein paar Stücken Carbid geholt, geben lassen von den Schlosser und haben das in die Erde, die verschiedenen Eingänge reingemacht, mit Wasser begossen und dann zugedeckt. Und dann haben wir etwa 20 Minuten gewartet. Und dann hat mein Schulfreund mit einem Streichholz das entstandene Acetylen gezündet, was ganz wunderbar funktionierte. Die Erde bebte kurzzeitig und dann war der Garten in wenigen Sekunden komplett umgewühlt. Keine einzige Wühlmaus entkam. Alles war kurzchen kleine. Blumen, es war alles nur noch gehäckselt. Das Gemüse. Ich meine, das war kurz und schmerzlos, aber das hatte seine Wirkung. Die Oma meines Schulkameraden war darüber nicht ganz glücklich, aber wir sagten ihr, dass ihr jetzt ja geholfen ist. Ihr war geholfen, wir hatten unseren Spaß, alles Paletti. Ja, Simson hatte sicher auch mit den Füchsen seinen Spaß gehabt und wir mit den Wühlmäusen. Und so hat man halt so seine Erlebnisse in der Tierwelt. Ich habe mich dann immer gefragt, welche Beweggründe hatte Simson wirklich und was animierte ihn ständig, zu den Philistern zu gehen? Natürlich könnte man sagen, geografisch hatte er es nicht weit. Hier lag der Stamm dann und da war das Philisterland und dann das Mittelmeer. Also naheliegend, geografisch gesehen. Aber sein Vater und seine Mutter, die wussten nicht, was das alles mit sich brachte, dass er so viel dort im Philisterland war. Er lernte ja da die Mädchen kennen. Und dann hatten wir es heute früh schon mal angesprochen. Und auch beim Mittagessen hatten wir es nochmal, Richter 14,4. Aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es vom Herrn kam und dass er gegenüber den Philistern einen Anlass suchte. Also wenn wir den Text aus einer Wiedergabe verstehen, dann war es Gottes Plan, dass Simson ins Philisterland gehen sollte und dort sich auch eine Frau, von dort sich eine Frau nehmen sollte. Für mich klingt das etwas unverständlich. Und deshalb habe ich mal nachgelesen, was Ellen White dazu schreibt. Ich lese es euch mal vor, was ich dazu gefunden habe. Ellen White sagt oder schreibt, gerade als er, Simson, in das Mannesalter trat, die Zeit, zu welcher er den göttlichen Beruf ausführen sollte, vor allem anderen, die Zeit, in welcher er Gott hätte treu bleiben sollen, verband sich Simson mit den Feinden Israels. Er fragte nicht, ob er Gott besser verherrlichen könnte, wenn er sich mit den Gegenständen seiner Wahl verband, oder ob er sich selbst in eine Stellung bringe, in welcher er die Zwecke, die durch sein Leben erreicht werden sollten, nicht erfüllen konnte. Gott hat allen, die zuerst ihn zu verherrlichen suchen, Weisheit verheißen, diejenigen aber, welche darauf erpicht sind, sich selbst zu gefallen, haben keine Verheißung. Wie viele benehmen sich gerade so wie Simson? Wie oft werden Ehen geschlossen zwischen Frommen und Gottlosen, weil die Neigung der Wahl des Gatten oder der Gattin beherrscht? Die Parteien fragen Gott nicht um Rat, noch haben sie seine Ehre im Auge. Interessant. Das heißt, Gott wollte unter keinen Umständen, dass Simson sich von den Philistern eine Frau nimmt. Aber dennoch nutzte Gott diese Situation, um seinen göttlichen Plan umzusetzen. Den ganzen Ärger und Schlamassel musste Simson sich, den er sich eingerührt hatte, auch selber klären und auslöffeln. Wir finden in der Bibel einige solche Begebenheiten und Geschichten, wo Gott aus einer Situation, wo ein Mensch oder wo jemand meint, nach seinem Willen zu entscheiden, dann Gott dennoch noch eine gute Sache draus macht. Denke zum Beispiel an den Propheten Jona. Da schickt Gott den Noah nach Ninive und der verfolgt aber seinen eigenen Plan und nimmt sich ein Schiff in eine entgegengesetzte Richtung und will nach Tarsis fahren. Als das Schiff unterwegs war, kam ein großer Sturm auf, ihr kennt das alle. Nach einigen Hin und Her sprach er zu den Schiffsleuten, zu der Besatzung, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist, nachzulesen im Jona 1, Vers 12. Und das ist für mich das Bemerkenswerte. Gott nutzt diese von Noah, diese Art zu entfliehen, damit jetzt die Schiffsbesatzung, die Schiffsleute, die den Propheten in das tobende Meer geworfen hatten, zum Nachdenken kommen. Da lesen wir weiter im Jona 1, Vers 16. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Man könnte sagen, sie feierten Gottesdienst und versprachen Gott, ihr Leben zu übergeben. Das hat das bewerkstelligt, dass Jona gegen Gottes Willen auf dieses Schiff gegangen ist. Denn die Schiffsleute erlebten das Wirken des allmächtigen Gottes. Kommen wir noch einmal zurück zu Simson und die Begebenheit mit der Frau aus dem Philisterland. Warum hört er nicht auf den Ratschlag seiner Eltern? Oh, ist schon gleich 14:30. Seine Eltern hatten ihn ja gefragt, im Richter 14, Vers 3, gibt es denn keine Frau unter den Töchtern deiner Brüder oder unter unserem Volke? Ja, und dann erinnere ich mich wieder an die Jahre meiner Jugendzeit zurück. Dann kann ich irgendwo mich in den Simson ein Stück reinversetzen, der meinte, ja, wenn ich die hübschen Mädchen der Philister so betrachte, die so das Leben in vollen Zügen genießen, dann ja, dann ist das irgendwo für so einen jungen Mann eine Herausforderung. Und ich sage das euch ja, auch für mich war das irgendwo ein anderes Kribbeln, ein anderes Gefühl, so mit den Mädchen, die so in der Welt ja, nichts von Gott wissen wollten, aber das Leben genießen wollten. Und das ist auch schwierig geworden heute, wenn ich das so betrachte und so sehe, wie schwer sich junge Männer tun in unseren Gemeinden oder überhaupt auch die junge Generation in Bezug auf Partnerschaft. Vor einiger Zeit kam ein junger adventistischer Mann auf mich zu, der von seinem Standpunkt her überzeugt war, ja, ich möchte nach dem biblischen Verständnis eine gläubige Frau heiraten. Und er lernte dann auch ein gläubiges Adventistenmädchen kennen. Vom Beruf ist er Elektromonteur, sehr fleißig, auch sehr sparsam, sehr umgänglich. Und als das dann so ein bisschen ernster wurde mit dem Adventistenmädchen, dann, also als ich da was entwickelt hatte, dann sagte er zu mir, ich habe das jetzt schon das zweite Mal probiert und ich habe wieder einen Korb von dem Mädchen bekommen. Ich sage, wie kann das denn sein? Ja, hat das Mädchen zu mir gesagt, ich bin studiert und ich heirate auch nur jemanden, der studiert hat, egal ob er Adventist ist oder nicht. Hat mich traurig gemacht, habe ich gedacht, das ist schade. Mädchen aus der Welt, die denken da nicht so, das ist da irgendwie anders. Gut, ich bin jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ich erlebe diesen Trend sehr, sehr stark und ich denke, dass auch wir hier als Gemeinde eine riesengroße Aufgabe haben, dass das für uns als Gemeinde eine große Herausforderung ist. Ich denke, so einfach dürfen wir uns das nicht machen, dass wir sagen, naja, sollen die jungen Leute ihren Weg gehen? Ich denke, nein, wir haben hier als Gemeinde auch eine Aufgabe. Wir müssen uns hier wirklich vom Geist Gottes führen lassen, um unsere Jugend mit all unseren Erfahrungen ein Stück zu begleiten und sie ein Stück zu führen und sie auch ein Stück aufmerksam zu machen, wo heute die Gefahren sind und wo heute auch wirklich Potenzial liegt. Ohne dass ich jetzt sagen möchte, klar, auch eine gläubige adventistische Ehe ist keine Garantie. Auch unter Gläubigen werden immer mehr Ehen geschieden. Aber ich appelliere einfach an uns als Gemeinde, gut, wir sind ja jetzt nur 10 Leute, aber sollten wir uns nicht auch wirklich der Herausforderung stellen, ich möchte dann auch zum Schluss kommen, und uns wirklich Gedanken machen, wie können wir unsere Jugend begleiten, wie können wir mit unserer Jugend umgehen, damit sie vor großen, schwerwiegenden Fehlern bewahrt werden und dennoch auch in ihrer ganzen Art, ihrer Jugend wissen, sie sind geführt, sie sind begleitet und wir als Gemeinde stehen zu ihnen und haben da auch wirklich diese Aufgabe, ihnen ein Stück Beistand zu geben. Für Simson hatte das damals gravierende Folgen. Wir wissen das. Wir haben es heute früh in der Predigt angesprochen. Und deshalb halten wir uns an die Weisungen Gottes und fragen Gott, was ist dein Wille? Wo willst du uns hinhaben? Was willst du von uns erwarten? Welche Wünsche erfüllst du uns in den Bedürfnissen der Partnerschaft. Und ich denke, unsere jungen Frauen und Männer sollten immer wieder dazu ermutigt werden, sich aus den biblischen Aussagen heraus Gedanken zu machen, wie und mit wem sie ihr Leben gestalten möchten. Ich wünsche, dass Jesus uns darin zeigt, wo wir Hilfe und auch Unterstützung geben können an unsere jungen Leute. Amen.
Andreas, wir danken dir für deine Ausführungen über den Einblick in dein Leben. Das habe ich dann angemacht. Über den Einblick in dein Leben und in den Einblick von Simsons Leben, wobei ich mir immer noch nicht sicher bin, ob Regenwürmer koscher sind.
Das wusste ich damals mit 6 Jahren auch nicht. Gut. Heute würde ich auch keinen mehr essen.
Dann bin ich sehr beruhigt.
Darfst du.
Es gab in der DDR übrigens auch anderen Sport. Ich habe in Jena Gerätetouren gemacht. In Thüringer Wald bin ich Skilanglauf gefahren. Man wurde tatsächlich aber sehr gemacht. Aber es war nicht nur Fußball und
Ja, ja.
Aber nichtsdestotrotz, Dankeschön, dass du hier bist. Ein kleines Dankeschön für dich, damit sichergestellt ist, dass du dir was aufs Brot schmieren kannst und du auch dein heißes Wasser mit Geschmack versehen kannst.
Dankeschön, André.
Nimm bitte liebe Grüße mit nach Stadtroda.
Mach ich.
Grüß die Gemeinde von uns und ich denke, wir sehen uns wieder.
Wenn ihr mich wieder einladet, dann komme ich gerne. Können wir uns von den Plätzen erheben? Danke. Unser lebendiger und großer Gott, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns durch dein Wort immer so viele Hinweise gibst, dass wir Erkenntnis haben dürfen für unser Leben und für eine Beziehung mit dir, die uns so wichtig ist. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir lernen dürfen aus dem Leben der Glaubensmänner. Und wenn wir wissen, dass auch dieser Simson aufgeführt wurde unter den Glaubenshelden in Hebräer 11, dann dürfen wir wissen, dass du auch uns die Gelegenheit gibst einer Heilsgewissheit, dass wir einmal, so wie wir jetzt hier sind, bei dir sein dürfen. Du führst und leitest uns in unserem Leben. Du schenkst uns Freudigkeit in unserer Gemeinde. Du segnest diese Gemeinde hier in Schweinfurt und überall. Und lässt uns wissen, dass du bald wiederkommst in den Wolken des Himmels. Und dann wirst du ausrufen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbe das Reich, welches euch von Anbeginn der Welt bereitet ist. Und da wollen wir unbedingt dabei sein. Hab Dank dafür. Amen. Wie komme ich jetzt dorthin, André? Oh, das ist wunderbar. Ich bin sofort bei dir.